Free Fan, free to fly.
Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder All Inclusive. Heute ist unsere fünfte und letzte Sendung für dieses Jahr. Heute bei uns im Programm ist live Herr Stückenbrück. Außerdem Odos Musiklexikon und ein Bericht über Inklusion in der Passion.
Odos Musiklexikon.
Guten Tag, liebe Hörer. Heute lese ich euch über Aretha Franklin vor. Aretha Franklin wurde geboren am 25.03.1942 in Memphis, Tennessee. Aufgewachsen in Buffalo und Detroit. Die Karriere dieser amerikanischen Soul-Sängerin begann 1961 und geht bis in die 90er Jahre. Bereits mit 14 Jahren nahm sie ihre ersten Platten auf. 1960 erhielt sie einen Plattenvertrag von Columbia Records, die sie jedoch noch sehr in Richtung Jazz und Gospel trimmten. Erst als sie ab 1967 mit ihren Platten auf Atlantic Records erschien und Soul sang, kamen die Erfolge und größten Hits waren I Never Loved a Man, Respect, Baby, I Love You und Chain of Fools, alle 1967. Sweet, Sweet Baby, Since You've Been Gone, Think I Saw a Little Gray and She Saw 1968. Don't Play Red Song 1970. Bridge Over Troubled Water, Spanish Harlem und Rock Steady 1971. Daydreaming 1972 und Until You Come Back to Me 1973. Allen genannten Platten ist gemeinsam, dass sie Millionenzähler waren in der ewigen Bestsellerliste. Der Rhythm and Blues Künstler belegt Aretha Franklin hinter James Brown den zweiten Platz. Nach 1976 wurde sie von vielen abgeschrieben. Dann meldete sie sich 1985 mit zwei Top 10 Erfolgen zurück. Freeway of Love und Who's Zoomin' Who. Sie machte in den 80er Jahren einige interessante Duettplatten, zum Beispiel mit Annie Lennox, Whitney Houston, George Benson, Keith Richards und 1987 Spitzenreiter in Großbritannien und in den USA. Zusammen mit George Michael und ebenfalls 1987 wurde Aretha Franklin in die Hall of Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das war Udos Musiklexikon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung. Wir begrüßen später den stillvertretenden Wohnheimleiter Herrn Markus Stückenbrock von den Donau-Iller Wohnstätten. Und da ich dort wohne, werde ich nun von Emily und Carola zu meiner Wohnsituation befragt.
Bitte erzähl uns, wo du wohnst und was dort speziell ist.
Also, ich wohne in der Münchner Straße 18. Das ist eine Außenwohngruppe der Lebenshilfe. Und da sind zwei Gruppen mit jeweils einmal 9 Bewohnern und einmal 10 Bewohnern.
Ist das eine WG?
Kann man so sagen. Das kann man so sagen, dass das eine WG ist.
Was habt ihr für Aufgaben in eurer WG?
Also Wäsche waschen, kochen, Küche sauber halten. Bügeln einige. Zimmer sauber halten, einfach seine Dienste machen.
Braucht ihr dazu Hilfe?
Ja. Da gibt es Betreuer, die von 16 bis 22 Uhr da sind und morgens von 6 bis 14.30 Uhr.
Welche Art, wie oft und von wem bekommt ihr Unterstützung?
Unterstützung bekommen wir von unseren Betreuern. Das sind meistens Heilerziehungspfleger. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler oder Praktikanten oder Ja, halt. Ja, das war's eigentlich.
Wer organisiert das Essen?
Das Essen kochen wir meistens selber. Da wird donnerstags beim Gruppenabend wird da immer einen Speiseplan gemacht. Und da wird auch gefragt, wer kocht und was er kocht. Und das wird dann kocht jeden Tag ein anderer Bewohner.
Kocht ihr täglich?
Ja.
Für wen und wie viele Leute kocht ihr?
Also wir sind auf der Gruppe, wir kochen für 10 Leute. Jeden Tag. Und wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ändert sich das am Tag von Tag zu Tag.
Wie gestaltet ihr eure Freizeit?
Ja, Freizeit haben wir eigentlich auch so viel. Jeder darf nach der langen Arbeit, könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja bei euch wie in der Schule auch, dass ich mir dann auch froh, wenn man dann mal Freizeit hat und so weiter und der eine gerade ins Zimmer, gerade an der Computer oder an der Fernseher, der andere macht Musik, der nächste sitzt so etwas zusammen und unterhaltet sich, je nachdem.
Macht ihr Ausflüge, wenn ja, welche?
Ja, zum Beispiel am 1. Mai machen wir Ausflüge. Jedes Jahr ein anderer Ausflug. Und dann machen wir im August machen wir Freizeiten.
Wann und wie oft können Freunde und Familie zu Besuch kommen?
Also unter der Woche ist schlecht. Höchstens, das kommt, weil wir meistens unsere Dienste haben unter der Woche. Aber so am Wochenende oder am Samstag und Sonntag, also von, sagen wir mal, mittags von 4 bis 9 Uhr.
Kommt und geht ihr, wann ihr wollt, oder müsst ihr euch abmelden? Und wenn ja, warum?
Wir müssen uns abmelden, weil aus Gründen der Versicherung. Weil wenn irgendwie was passiert, dann weiß man nicht, wo die sind und da kann man nichts dazu helfen. Allerdings gibt es Ausnahmen, wenn es so Sachen sind wie zum Beispiel im Ulmer Zelt. Oder ja.
Dürft ihr auch länger als 22 Uhr aus dem Haus bleiben?
Nach Absprache mit dem Dienst haben der Betreuer dann schon.
Okay, dann bedanken wir uns. Das war das Interview mit Udo. Vielen Dank für die Rede und Antwort. Willst du denn noch was sagen?
Ja, ich hätte noch ein paar Grüße auszurichten. Familie, also da wäre die Anna, die Nine, die Rosi und die Dizzy natürlich. Ach so, einen habe ich doch vergessen, ich glaube, der heißt Markus oder irgendwie sowas. Dann möchte ich meine Wohngruppe grüßen, Familie Schindler, ja, das war's dann.
Jetzt hören wir Musik, danach führen wir ein Live-Interview mit Markus Stukenbrock.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen heute Herrn Markus Stukenbrock, stellvertretender Leiter der Werkstatt der Wohnheims Münchnerstraße 18. Schön, dass Sie uns im Studio besuchen. Wir reden heute über das betreute Wohnen. Würden Sie sich bitte vorstellen?
Guten Tag, Herr Gottschall. Was kann ich sagen? Ich bin dieses Jahr 50 geworden, bin verheiratet, habe 2 erwachsene Töchter und arbeite seit fast 25 Jahren als Heilerziehungspfleger und seit ungefähr 20 Jahren ist bei der Lebenshilfe Ulm-Neu-Ulm und unser Bereich nennt sich jetzt Donau-Iller Wohnstätten GmbH.
Betreutes Wohnen, wie dürfen wir uns das vorstellen?
Eigentlich ist das, was wir machen, noch kein betreutes Wohnen. Das ist ein Außenwohngruppenbereich oder besser gesagt eine begleitete Wohngemeinschaft.
Welche Aufgaben haben Sie?
Oh je, wenn ich da jetzt anfange, das alles aufzuzählen, aber ich versuche es einfach mal. Ich bin grundsätzlich die stellvertretende Wohnstättenleitung im Haus der Lebenshilfe. Ansonsten arbeite ich auch auf der Wohngruppe mit. Soll ich das noch genauer ausführen? Oder?
Ja, bitte.
Okay, also wie gesagt, ich arbeite als Heilerziehungspfleger in der Wohngruppe 1 mit. Das bedeutet, übernehme da alle anfallenden Arbeiten, betreue die Leute im Tagesablauf, erstelle Begleitpläne, Pflegepläne, bin für die Freizeitgestaltung verantwortlich, organisiere Feste und so weiter. Als Wohnstättenleitung bin ich dann eher so dafür zuständig zu überprüfen, ob die Dokumentation so stattfindet, wie es sein sollte. Bin verantwortlich, wenn die Heimaufsicht kommt und ähnliche Tätigkeiten.
Wie sieht Ihr Alltag aus und das Betreuungskonzept?
Also zum Alltag habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Zu unserem Konzept kann ich nur sagen, dass wir versuchen, Menschen mit einer Behinderung zu begleiten auf ihrem Weg ins ambulant betreute Wohnen. Das bedeutet wiederum, dass wir ihnen die Fähigkeiten vermitteln, die sie dann dort brauchen.
Zahlen die Bewohner Miete und was kostet die Betreuung? Essen, Strom, Wasser?
Auch das ist ein recht komplexes Thema. Es ist einfach so, dass grundsätzlich, wenn jemand vermögend ist, dann muss er die Kosten selber übernehmen. Das kann sich aber fast keiner leisten, sodass in der Regel der Sozialhilfeträger da einspringt. Das ist in unserem Bereich die Stadt Ulm oder der Alb-Donau-Kreis.
Warum sind die Leute überhaupt in einer Wohngruppe?
Die Leute haben sich das so ausgesucht, meistens gemeinsam mit dem gesetzlichen Betreuer. Es ist einfach die beste Wohnform in dem Moment für die Menschen, die da leben.
Wie viele Betreuer gibt es pro Wohngruppe?
Das hört sich jetzt erstmal viel an. Also in Wohngruppe 1 haben wir insgesamt 9 Mitarbeiter. Das ist, wenn man sich die Gesamtstellenzahl anschaut, dann aber schon nicht mehr so viel. Das sind 3,35 Stellen. In Wohngruppe 2 arbeiten 5 Mitarbeiter und insgesamt sind das 2,6 Stellen, also volle Stellen.
Wie viele Personen sind in einer Wohngruppe?
In Wohngruppe 1 leben 10 Personen, in Wohngruppe 2 11.
Welche Ausbildung haben die Betreuer?
Bei uns arbeiten Heilerziehungspfleger, dann Schüler, die die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger machen. Außerdem Erzieherinnen und eine Krankenpflegerin.
Bleiben die Menschen immer in einer Wohngruppe?
Nein, wie gesagt, die Wahl ist frei. Das wird dann gemeinsam mit dem gesetzlichen Betreuer eben entschieden, wie lange diese Wohnform richtig ist für den Menschen. Und dann ist jederzeit die Möglichkeit, ins ambulant betreute Wohnen zu gehen. Oder aber auch, wenn die Personen älter werden und der Pflegeaufwand sich erhöht, ist es auch gut möglich, dass die Person wieder zurück in den Wohnstättenbereich geht.
Was sind die Alternativen?
Die Alternativen habe ich gerade schon genannt. Also im Prinzip ambulant betreutes Wohnen oder dann wieder in die Wohnstätte, wenn jemand pflegebedürftig wird.
Was ist ambulantes Wohnen?
Ja, das ambulant betreute Wohnen, das ist eine Form des Wohnens, wo die Menschen dann wesentlich selbstständiger sein können. Da werden sie nur 2 bis 3 Mal in der Woche dann begleitet. Die haben eine eigene Wohnung, können ihren Tagesablauf weitestgehend ganz frei gestalten. Also eine richtig freie Wohnform dann, die dann aber auch von Fachpersonal 2 bis 3 Mal die Woche begleitet wird.
Können Bewohner in Pflegefamilien wohnen?
Das können sie grundsätzlich schon, bloß aus unserem Bereich kommt da ganz selten der Wunsch, weil in der Regel sind das ja erwachsene Menschen, die dann, wenn sie die Möglichkeit haben, alleine zu wohnen, das auch vorziehen. Also die eigenen 4 Wände sind da immer favorisiert.
Vermitteln Sie gegebenenfalls die Person dorthin?
Ja, wie gesagt, wenn die Person das wünscht, dann machen wir auch das möglich, dass sie dann in so eine Familie kommt. Aber wie gesagt, das ist eher was für junge Menschen, die dann vielleicht direkt von zu Hause kommen.
Welche Voraussetzungen müssen die Familien haben?
Grundsätzlich müssen sie halt eine hohe Bereitschaft haben, das überhaupt zu machen. Und dann werden die halt noch von pädagogischem Personal begleitet und müssen 4 bis 5 Mal jährlich an so Treffen teilnehmen und werden eben da ein bisschen beobachtet, ob das alles gut läuft.
Wollen Sie noch ein lustiges Ereignis aus dem Leben in einer Wohngruppe erzählen?
Ja, also, da fällt mir jetzt eine Geschichte ein aus der letzten Freizeit in Allmannsried bei Scheidegg. Der Herr Gottschall weiß wahrscheinlich schon, auf was ich raus will. Da hat man schon von Anfang an, habe ich da schon gemerkt, dass das so getuschelt wird und dass die Bewohner so ein bisschen was vorbereiten. Und so am vierten Tag war es, glaube ich, dann bin ich gerade draußen auf der Terrasse gesessen, habe den nächsten Tag geplant und das war, glaube ich, die Kutschfahrt dann am nächsten Tag, die ich ein bisschen vorbereitet habe, habe mit dem Kutscher telefoniert. Und plötzlich kam ein Bewohner raus und hat meinen Kollegen auf die Terrasse gelockt. Da habe ich schon gedacht, oho, jetzt kommt hier irgendwas. Und ein paar Sekunden später sind alle Bewohner auf dem Balkon aufgetaucht, mit Wasserbomben bewaffnet. Und so circa 80 Bomben sind auf die Terrasse niedergehagelt. Drei haben mich frontal erwischt. Der Kollege hatte mehr Glück, der konnte über die Treppe in den Garten fliehen. Aber ich habe mich komplett umziehen müssen. Und natürlich hat meine Rache nicht lange auf sich warten müssen. Am letzten Tag bei der Abschlussfeier sind wir ganz gemütlich beisammen gesessen und ich musste dann plötzlich mal längere Zeit wohin. Und als die Bewohner dann auf die Zimmer gegangen sind, hatten sie alle Zahnpasta an den Händen. Also die ganzen Täter, die hatten dann meine Rache zu spüren. Bis auf die Kollegin, die das Ganze begleitet hat, die ist leider gewarnt worden von den Bewohnern. Die hat nichts abgekriegt.
Gott sei Dank.
Also es geht recht lustig zu bei uns.
Schön, dass Sie da waren und vielen Dank für Ihr Interview. Weiter geht es mit Musik.
Gerne geschehen. Tschüss.
Was passiert?
Hallo, hier ist Sophie von der Redaktion All Inclusive bei Radio Free FM. Letzte Woche Samstag war ich im Roxy in Ulm bei Inklusion in der Bastion. Einen ganzen Tag lang gab es dort Workshops und Sachen zum Ausprobieren rund ums Thema Inklusion. Am Abend haben Bands gespielt, bei denen auch manche aus unserer Redaktion Mitglieder sind. Ihr hört jetzt ein Interview, die dabei entstanden sind.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Hallo, hier sind Carola und Sophie von der Redaktion All Inclusive bei Radio Free FM. Heute ist im Roxy die Veranstaltung Inklusion in der Bastion. Und dazu befrage ich jetzt die Akteure, Teilnehmer und Besucher. Hier sind
Friedrich Glorian
und
Andrea Thiebel-Quast
von Projekt Percussion Powerpainting.
Wie kamt ihr darauf?
Ja, Friedrich trommelt und ist ein Percussionist und ich male und wir machen Action Painting mit den Kindern und Jugendlichen, die hier vorbeikamen. Das heißt mit ganz viel Kraft und Energie. Daher Power und Percussion ist viel Trommeln und Klänge und Painting ist halt die Malerei.
Was passiert beim Percussion Power Painting? Könnt ihr mir erklären, wie das geht?
Wir trommeln zuerst, machen rhythmische Klänge mit allen, die da sind im Raum. Wie auch immer, ob sie schon musikalisch vorbelastet sind oder nicht. Wir trommeln einfach los. Und diejenigen, die malen, die den Pinsel in der Hand haben, die schwingen den Pinsel mit der Musik. Also die lassen sich von der Musik inspirieren.
Wer kann alles an eurem Projekt teilnehmen?
Jeder, der einen Pinsel halten kann oder mit zwei Händen halten kann und einfach mit Farben Spaß hat und mit Klängen.
Entsteht bei euch immer ein Gesamtbild? Bild.
Wir haben jetzt gerade eben zu mehreren, zu 5, 6 Personen, Kinder, Erwachsene, ein Gesamtbild erstellt. Und zwar haben wir eine Art Schattenbild gemalt. Und dazu haben Friedrich und der Andreas getrommelt. Das heißt, wir lassen uns dann von der Musik inspirieren und versuchen damit Farbe die Figuren, die hinter einer Leinwand oder einem Stoff stehen, das heißt die Schatten einzufangen. Aber ansonsten haben wir im Laufe des ganzen Tages, waren wir damit beschäftigt oder war ich viel damit beschäftigt, die Kinder zu führen und zu begleiten, während sie eigene Bilder erstellen, während Friedrich Musik macht. Das heißt, sie haben ein sogenanntes rhythmisches Diktat vollzogen.
Was passiert denn nachher mit den Kunstwerken? Werden die ausgestellt oder läuft es?
Das klären wir dann mal mit der Margret, mit den Chefs und der Chefin des Stadtjugendringes, ob es da einen Platz irgendwo gibt zu diesem Thema Inklusion, wo ganz viele Menschen eben mitgearbeitet haben, die sind tolle Arbeiten entstanden. Man könnte eine Ausstellung noch zusammenstellen. Das klären wir aber noch ab. Da haben wir noch keine konkrete Planung.
Wird dieses Projekt auch außerhalb dieses Tages angeboten?
Ja, wir versuchen es. Jetzt sind wir natürlich angeregt. Es war eine schöne Erfahrung mit allen zusammen. Und wir versuchen es noch an Schulen, Institutionen, an anderen Orten zu organisieren. Das gibt es aber jetzt keine festen Termine dafür. Das müssen wir sehen fürs nächste Jahr, dann 2015.
Okay, dann vielen Dank fürs Interview und noch viel Erfolg für Ihr Projekt.
Danke euch.
Dankeschön,
auch.
Dankeschön, vielen Dank.
Dass ihr gekommen seid, um das Interview zu machen. Alles Gute für euch auch.
Jetzt bin ich bei Herrn Manfred Strobel. Hallo Herr Strobel. Ihr Thema ist besondere Gefährte. Welche einzelnen Gefährte gibt es denn?
Welche einzelnen Gefährte es gibt? Es gibt jede Menge Gefährte. Ich habe zum Beispiel Dreiräder da, Therapie-Dreiräder mit Elektromotoren oder Liegedreiräder ohne Elektromotor. Dann habe ich hier noch ein paar Rollstühle, Handbikes, ein Buggy, ein paar Laufgeräte und ein Elektrobike.
Für wen sind denn die Gefährte gedacht?
Grundsätzlich mache ich Kinder-Reha-Geschichten, das heißt für Kinder.
Kann man hier auch alle Gefährte mal ausprobieren?
Ja, das tun auch viele Kinder und auch viele Erwachsene, weil das ja natürlich, es gibt auch große Kinder, dann können auch Erwachsene mitfahren.
Kann man die Fahrzeuge auch außerhalb dieses Tages mieten oder ausprobieren?
Ausprobieren ja, mieten ist schwierig, aber ausprobieren darf man die jederzeit.
Und was ist das Besondere an den Gefährten hier?
Zum einen sind es Dreiräder, sprich die haben drei Räder, die kippen nicht, man braucht weniger Gleichgewichtssinn, beziehungsweise fast gar kein Gleichgewichtssinn, die funktionieren ein bisschen anders und jemand, der nicht mit dem normalen Fahrrad fahren kann, kann diese Gefährte leichter fahren, weil sie eben nicht kippen. Man muss dann nicht darauf achten, ich muss das Gleichgewicht halten.
Und warum sind Sie hier bei dieser Inklusionsveranstaltung?
Weil ich finde, dass jeder Fahrrad fahren sollte, beziehungsweise wenn jemand nicht in der Lage ist, das mit dem normalen Fahrrad zu tun. Normalerweise ist es so, dass ab 3 Jahren sitzt man die Kinder auf dem Fahrrad, der Papa rennt hinterher, hält den Sattel fest und lässt dann irgendwann los, das Kind fährt alleine Fahrrad. Und manche Kinder können das halt nicht. Und dann finde ich es wichtig, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, wenigstens mal Fahrrad gefahren zu haben sollen, tun. So.
Okay, dann danke für Ihr Interview und schönen Tag noch und viel Erfolg. Hallo, jetzt bin ich in der Reithalle bei David Lebuser. Hallo.
Hallo.
Sie haben das Thema mit dem Rollstuhl durch den Skatepark. Man kann sich jetzt nicht vorstellen, wie funktioniert das?
Ja, im Prinzip benutze ich meinen Rollstuhl wie auch die anderen, ihr Skateboard oder ihr BMX. Ja? Und fahre halt auch so durch den Skatepark.
Ist es sehr schwierig?
Ich glaube, es ist mindestens genauso schwierig, wie mit dem BMX oder mit dem Skateboard zu fahren.
Was braucht man für Vorbereitungen?
Man sollte einen Rollstuhl haben, möglichst einen Aktivrollstuhl und ein bisschen Mut und einen Helm. Und dann kann man eigentlich starten.
Was macht den Reiz aus und was bedeutet es für den Rollifahrer?
Also zum einen ist es natürlich ein Erfahren von Grenzen und diese Grenzen dann auch zu überwinden. Und es bringt halt viel für den Alltag, weil man dann halt so die Supermarktrampe nicht mehr als so großes Hindernis sieht. Ja, das Skaten ist ja deswegen finde ich auch so interessant, weil das wirklich überall ausgeübt werden kann, wo ein Skatepark ist. Man ist also nicht unbedingt gebunden an Angebote, an Trainingszeiten. Man kann ganz individuell wirklich einfach, wie man Lust und Laune hat und ja, wie seine Tagesform ist, einfach entscheiden, hey, heute gehe ich ins Skatepark oder heute schlafe ich aus und gehe später oder gar nicht. Ne, da ist man, kann man einfach selber sagen, wie man lustig ist und ja, das glaube ich macht einen großen Reiz aus, dass man nicht wie bei anderen Sportarten unbedingt zu einer bestimmten Trainingszeit da sein muss, sich immer am selben Tag, zur selben Zeit motivieren, wo man auch darauf angewiesen ist, dass eine bestimmte Anzahl von Spielern da ist. Nein, beim Skaten ist man da ganz auf sich gestellt und freut sich natürlich, wenn wirklich viele da sind, aber man kann auch mal alleine fahren gehen.
Gibt es einen Verein oder eine Gruppe, die das regelmäßig macht?
Also ich mache das zusammen mit dem Deutschen Rollstuhlsportverband. Da machen wir das auch regelmäßig in ganz Deutschland aber. Örtlich, also irgendwie in einer Stadt, gibt es noch keine Gruppen, die das regelmäßig machen. Aber das ändert sich ja vielleicht bald.
Gibt es Wettbewerbe, wie zum Beispiel Meisterschaften?
Es gibt bisher nur in den USA Meisterschaften, wo ich auch schon regelmäßig bin und dort halt auch teilnehme. Letztes Jahr konnte ich sogar gewinnen. Wir versuchen fürs nächste Jahr, für 2015, auch in Europa, genauer gesagt in Hamburg halt, einen ersten großen Wettkampf zu machen und hoffen, dass da auch viele ja, dazukommen.
Was erhoffen Sie sich von dieser Veranstaltung für die Inklusion?
Also ich glaube, dass wir den Leuten zeigen müssen, dass gerade im Skatepark so eine Art Paradebeispiel für Inklusion halt geliefert wird. Denn dort treffen sich jetzt schon oder können sich jetzt schon Skateboarder, BMXer und Rollstuhlfahrer treffen, das gleiche Hobby ausüben am gleichen Ort und ja, nur mit einem Sportgerät halt.
Ja, okay, dann danke ich Ihnen für Ihr Interview und noch viel Spaß.
Sehr gern und auch vielen Dank.
Hallo, liebe Hörer, hier ist Udo von der Redaktion All Inclusive. Letzte Woche Samstag war ich auf dem Tag der offenen Tür in der Werkstatt für behinderte Menschen in Ulm-Jungingen. Um euch einen kleinen Einblick zu geben, habe ich dort mit einigen Personen gesprochen. Ihr hört jetzt die Interviews, die dabei entstanden sind. Viel Spaß dabei.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Herr Wagner, Sie sind Werkstattleiter hier in der WFB, in der Werkstatt für behinderte Menschen in Jungingen. Was bedeutet für Sie Inklusion?
Ja, Inklusion ist ein weiter Begriff, der momentan überall Schlagzeilen macht und natürlich an der Werkstatt nicht spurlos vorbeigeht. Inklusion heißt im Grunde genommen, dass behinderte Menschen das Recht haben, am normalen Leben teilzunehmen, in allen Bereichen der Gesellschaft inkludiert werden und aufgenommen werden. Und es hat natürlich auch in der Werkstatt bestimmte Vorgehensweisen, sodass zum Beispiel auch stärkere Mitarbeiter, die schon jahrelang in der Werkstatt sind, jetzt die Chance haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, wenn das dann möglich ist. Wir sind auf alle Fälle mit vielen Projekten daran beteiligt, dies zu ermöglichen, stehen mit Firmen in Kontakt und haben auch eigene Jobcoaches, die dieses dann unterstützen und die Leute dahingehend begleiten.
Jobcoaches, von einigen, die wollen in den Kliniken arbeiten nebenher oder im Kapmarkt oder sonst irgendwo. Verstehe ich das richtig?
Jobcoach sind Gruppenleiter, ausgebildete Gruppenleiter, Arbeitspädagogen, Arbeitserzieher, die in der Werkstatt ansässig sind, aber dann diesen Personenkreis, von dem ich vorher gesprochen habe, in die Firmen begleiten, die dort wöchentlich ein- bis zweimal besuchen, sich dann erkundigen, wie es denen geht, mit dem Arbeitgeber verhandeln und einfach die Leute dort vor Ort begleiten, weil das teilweise von den Firmen nicht geleistet werden kann, weil die gar nicht das Fachpersonal haben.
Vielen Dank für das Interview, Herr Wagner. Hallo, liebe Hörer, ich melde mich aus der Holzwerkstatt der WFBM Jungingen. Ich habe hier als Gesprächsleiter den Herrn Günter Kirschner, der ist Werkstattrat in der WFBM Jungingen. Was hat denn Werkstattrat zu tun?
Also wir haben Aufgabe mit unseren Kollegen, also wo wir arbeiten, und Kollegen anzuhören, wenn sie eine Beschwerde haben an uns. Das heißt, wenn ihnen was nicht passt oder einer auf sie zukommt, kommt sie auf uns zu und sagt, Herr Kirschner oder Herr Günter Kirschner, wir haben ein Problem, das müssen wir regeln. Da müssen wir mit ihnen schwätzen darüber und unser Amt als Werkstatt hat aufnehmen.
Ihre Kollegin Frau Neumann, haben Sie die gleiche Aufgabe wie der Herr Kirschner oder ist das, oder teilen Sie sich Ihre Aufgabe?
Also ich mache manchmal Schriftliches, mache ich, und wenn ich nicht mehr klarkomme, dann machen wir es zusammen. Aber meistens bin ich halt unterwegs und gucke nach der Post oder so.
Wie ist eigentlich die Resonanz von der, ich habe gehört, Sie haben da immer Mittwoch so Sprechstunde, wie ist dort Resonanz? Kommen da Leute zu Ihnen und bringen da Vorschläge oder ist es nur so, dass sich da viele beschweren wegen Hinz und Kunz?
Also manchmal kommen da und manchmal kommen da auch gar keine. Also es wäre manchmal schon also gut, also, aber wir sind ja nicht verpflichtet, da die Leute zu aufzudringen. Aber es wäre schon gut, wenn neue kommen, aber sonst geht es gut.
Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, unser Werkstattbüro, wo wir haben, macht, wie sagt man, Fortschritte. Es kommen Leute, einen Tag kommen welche, dann kommen mal wieder keine. Aber wir versuchen sogar so weit zu kommen, dass die Leute auf uns zukommen. Und deswegen gibt es bei uns eine Werkstattkaste, dass du musst reinhängen. Oder man sagt durch, dass um 12:30 bis um 1, oder von 12 bis 1, Büro, Werkstattbüro offen ist für die Leute, wo man eher Beschwerde anhören kann.
Also, vielen Dank Ihnen zwei und bitte. Bis zum nächsten Mal.
Das war schon wieder eine Sendung. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die nächste Sendung ist am 6.2.2015 um 16 Uhr auf Radio Free FM 1026 MHz. Also frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das war das Team, das heute hier war. Carola,
Emily,
Lisa Reinholz,
Udo,
Markus Stuckenbrock,
Sophie,
Max,
Simon,
Andreas.